SWR Aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Der für die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub sinkt weiter. Aktuell steht er nur noch bei etwa 40 Zentimetern. Die für die Schifffahrt wichtige Fahrrinnentiefe hatte gestern nur noch unter 1,60 Meter, so niedrig wie sonst nirgendwo am Mittel- und Niederrhein. Und trotzdem, die Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes hält den Frachtverkehr auf dem Rhein weiter für möglich. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer SWR Wirtschaftsredaktion. Welche Folgen hat der niedrige Pegel aber schon jetzt für die deutsche Wirtschaft?
Naja, das Niedrigwasser trifft natürlich viele wichtige Transporte schon jetzt in der Binnenschifffahrt. Bei 1,50 Meter so in etwa, da kann ein Rheinschiff voll beladen werden. Aber danach muss es leichter werden, denn die Schiffe brauchen eben einen bestimmten Mindestabstand zum Boden, damit sie den Grund nicht berühren. Und wenn der Pegel im rheinland-pfälzischen Kaub, da ist es besonders kritisch, wenn der da gegen 30 Zentimeter geht, das ist so in etwa ein Schullineal, dann wird es selbst für besonders flache Schiffe kritisch. Mit sinkendem Pegel rentieren sich Transporte dann auch immer weniger. Je weniger nämlich Schiffe laden können, desto öfter müssen sie fahren. Und das heißt dann eben für Unternehmen, dass sie für Transporte mehr zahlen und länger drauf warten müssen. Leider können im Moment auch nicht wirklich sehr viel mehr Schiffe eingesetzt werden. Beispielsweise werden nämlich viele gerade für Getreidetransporte aus der Ukraine gebraucht. Über die Donau, und die fehlen dann auf dem Rhein.
Welche Branchen trifft das Niedrigwasser dann jetzt besonders?
Einmal sind das die Landwirtschaft und ihre Abnehmer. Der Raiffeisenverband meldet zum Beispiel Getreidelager, die platzten aus allen Nähten in Süddeutschland, jetzt kurz vor Ende der Ernte. Und zu buchen gäbe es eben so gut wie nichts mehr auf Binnenschiffen. Und dann natürlich die unterschiedlichsten Industriebetriebe und auch Energieversorger. Denn es werden gerade die Güter vergleichsweise oft per Schiff transportiert, die für viele Produktionsketten grundlegend sind. Das geht von Kohle über Rohöl bis hin zu Ölprodukten und Chemikalien. Die Erfahrung des extremen Niedrigwassers 2018, die zeigt, das kann dann die Industrieproduktion einschränken. Damals war das in der Spitze so 1,5% weniger, das sagt ein Experte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und anders als damals treffe das Niedrigwasser jetzt auf ohnehin schon angespannte Lieferketten, sehr angespannte Lieferketten, und auf eine deswegen schon um 7% in etwa niedrigere Industrieproduktion als möglich wäre.
Sie haben da gerade auch die Energieversorger angesprochen. Wie stark könnten die betroffen sein am Ende?
Naja, da geht es einmal darum, ob sie genügend Brennmaterial bekommen. Damit Kohlekraftwerke in der Stromerzeugung mit einspringen können, müssen ja solche Mengen an Kohle dahin gefahren werden, dass das eigentlich nicht mehr zu stemmen ist, hört man aus der Schifffahrtsbranche. Wirtschafts- und Verkehrsministerium wollen Kohle deswegen auch per Bahn transportieren lassen zu den Kraftwerken, notfalls vorschreiben, dass sie Vorfahrt bekommen. Der Karlsruher Versorger NBW hat heute Vormittag erklärt, man habe an allen Standorten Anschluss an die Bahn und auch genügend Kohle gelagert bzw. schon gekauft, um gut durch diesen Winter zu kommen. Dazu kommt jetzt aber auch, dass nicht nur die Kraftwerke der Energieversorger, sondern auch viele Industrieanlagen das Wasser auch als Kühlwasser brauchen. Frankreich zum Beispiel hat häufig im Sommer zu wenig Atomstrom deswegen.
Danke, Katharina Fortenbacher-Jahn. Wir haben es gerade schon gehört, der Energieversorger NBW hat zwar offenbar genug Kohle gelagert, so gut wie bei RWE scheint es bei den Karlsruhern aber nicht zu laufen. NBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer sagt heute bei der Präsentation der Halbjahreszahlen:
Wir sind in einer völlig anderen Situation. Wir haben keine direkten Bezugsverträge aus Russland als NBW, allerdings über unsere Tochtergesellschaft, die VNG, zwei große Bezugsverträge. Und in unseren Halbjahreszahlen ist es ja auch schon zu erkennen, wir haben bereits im ersten Halbjahr hier 550 Millionen an Verlusten vereinnahmt. Insofern sind wir hier in einer völlig anderen Situation.
Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was heißt das NBW-Ergebnis bei den Halbjahreszahlen? Waren die so viel weniger gut als bei RWE?
Nein, nicht ganz so gut wie RWE. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das Ergebnis um knapp 4% auf 1,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Ein wesentlicher Grund dafür war fehlendes Gas aus Russland, das zu höheren Preisen auf dem Großhandelsmarkt nachgekauft werden musste. Und allein diese Ersatzbeschaffung hat die NBW 550 Millionen Euro gekostet. Auch im Geschäftsbereich Netze ist es schlechter gelaufen als im Vorjahr, weil vor allem die Kosten für die Netzreserve gestiegen sind. Die Reservekraftwerke mussten im ersten Halbjahr sehr viel häufiger und auch zu deutlich höheren Kosten als geplant eingesetzt werden, um die Stabilität der Stromnetze zu gewährleisten. Auch das hat aufs Ergebnis gedrückt. Dennoch hält die NBW an ihrer Prognose fest und rechnet mit einem Jahresgewinn von gut 3 Milliarden Euro.
Das US-Repräsentantenhaus wird heute das Klima- und Sozialpaket, den sogenannten Inflation Reduction Act, verabschieden. Darin sind unter anderem Steuererleichterungen und Zuschüsse für Verbraucher vorgesehen. Zum Beispiel können sie bis zu $7.500 Steuern zurückbekommen, wenn sie ein Elektroauto kaufen. Das klingt gut, aber ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht.
Die Amerikaner und ihre Autos, das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Je größer und lauter, desto besser. Aber auch in den USA will die Regierung jetzt mehr leise, umweltfreundliche Elektroautos auf den Straßen haben, statt röhrender Spritschlucker. Bis zu $7.500 Steuernachlass soll laut Inflation Reduction Act bekommen können, wer ein E-Auto kauft. Gilt allerdings nur für Menschen, die weniger als $150.000 im Jahr verdienen. Und die Autos dürfen nicht teurer sein als $55.000, beziehungsweise für Trucks und SUVs liegt die Grenze bei 80.000. Das sind die Einschränkungen für Verbraucher. Auch die Autohersteller müssen bestimmte Regeln erfüllen, damit ihre Autos voll förderfähig sind. Und die haben es in sich.
So wie ich es verstehe, ist derzeit kein Automobilunternehmen in der Lage, die Schwelle von 100% inländischer Produktion zu erreichen,
sagt die Handelsexpertin Emily Benson von der Denkfabrik CSIS in Washington. Denn volle Förderung gibt es nur, wenn erstens das E-Auto in den USA zusammengebaut worden ist und zweitens die Batterie auch zum großen Teil in den USA produziert wurde und vor allem keine Mineralien aus bestimmten Ländern darin verbaut wurden. Diese Regeln sollen jetzt am Anfang noch nicht ganz so streng gelten, sich aber in den kommenden Jahren verschärfen.
Ich glaube, das bedeutet für alle Autofirmen, wie bekommen sie ihre Produktion in die USA verlegt, sodass ihre gesamte Lieferkette hier ist? Und ich glaube, das ist das große Hindernis.
Genau darum geht es, die Lieferketten. Die USA wollen sich unabhängiger machen von Ländern wie zum Beispiel China, das bei der Produktion von Lithium und auch anderen Mineralien eine wichtige Rolle spielt, oder von der Demokratischen Republik Kongo, führender Kobaltproduzent. Beide Mineralien sind wichtige Vorprodukte bei der Batterieherstellung. Die Autobauer müssen jetzt also schnell umdenken und umlenken, wenn sie vom Kaufanreiz für die Verbraucher profitieren wollen. Das gilt auch für deutsche Hersteller. VW, Mercedes-Benz und BMW haben große Produktionsstätten in den USA, auch Batteriefabriken. Dort werden die Batterien aber nur zusammengebaut. Das Herzstück, die Batteriezelle, wird bislang noch nicht selber hergestellt, sondern zugekauft und das meistens noch in Asien. Lena Stadler, Washington.
Von den USA nach Großbritannien. Dort droht nach schlechten Wirtschaftsdaten im zweiten Quartal 2022 eine Rezession. Die Bank of England rechnet in den kommenden Monaten nicht mit einem erneuten Aufschwung.
Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung im Vereinigten Königreich leicht um 0,1%. Das teilte die nationale Statistikbehörde ONS mit. Im ersten Quartal 2022 hatte das britische Bruttoinlandsprodukt noch zugelegt. Als gewichtigen Grund für den Rückgang nannten die Statistiker den Stellenabbau im Gesundheitsbereich. Hintergrund: Test- und Impfzentren sind geschlossen worden. Auch der Einzelhandel habe ein hartes Quartal gehabt. Besser lief es im Hotel- und Gaststättengewerbe. Nach der Aufhebung der Corona-Einschränkungen haben viele Pubs, Restaurants und Hotels wieder gute Umsätze verzeichnet. Der Ausblick für den Herbst wird von der Belastung durch hohe Energiepreise getrübt. Darauf wies der Industrieverband CBI hin. Die Bank of England geht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten auf 13% steigt. Die Zentralbank rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung 2023. Danach werde das Wachstum sehr schwach ausfallen. Christoph Prössl, London.
Und damit zur Börse. Dort stellte man sich heute die Frage, ob es der DAX über die Marke von 13.800 Punkten schafft oder nicht.
Experten hatten das noch heute Morgen als harte Nuss bezeichnet. Denn kurz vor dem Wochenende nochmal Geld an die Börse geben und ins Risiko gehen, das machen Großinvestoren in unsicheren Zeiten eigentlich eher ungern. Aber der deutsche Leitindex hat's geschafft. Die großen Leitindizes in dieser Woche deutlich gestiegen. Auch der deutsche Leitindex DAX. Er steigt heute um 0,8% auf 13.809 Punkte und überspringt damit die 13.800-Punkte-Marke. Besonders im Fokus der Anleger heute Volkswagen. Das Unternehmen verkauft zwar weniger Autos als im Vorjahr im Juli, aber immerhin nicht mehr ganz so viele Autos weniger wie noch im Juni. Und die Nachfrage aus China zieht wieder an. Anleger sehen das als hoffnungsvolles Zeichen. Die Titel von Volkswagen steigen fast 1%. Viktor Goitka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.